SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Deutschland steckt im Reformstau fest und Schwarz-Rot verhakt sich, diskutiert, streitet über den richtigen Weg. CDU, CSU und SPD finden keinen gemeinsamen Nenner. So ging der Koalitionsausschuss nach rund 6 Stunden ohne Ergebnisse zu Ende. Was von den Beratungen bekannt geworden ist, das berichtet jetzt unsere Hauptstadtkorrespondentin Kirsten Girschick.
Es ging vor allem ums Geld. Der Bundeshaushalt 2027 soll unter Schonung der Rücklage fertiggestellt werden. Der Spardruck für die Ministerien bleibt also hoch. In Bezug auf Entlastungen bei den Energiepreisen soll der CO2-Preis im kommenden Jahr stabil bleiben und nicht steigen. Konkrete Beschlüsse zur geplanten Einkommensteuerreform wurden nicht verkündet. Union und SPD wollen beide kleine und mittlere Einkommen entlasten. CDU-Fraktionschef Jens Spahn hatte zur Gegenfinanzierung zuvor eine pauschale Kürzung von Subventionen vorgeschlagen. CSU-Chef Markus Söder hatte sich für eine höhere Reichensteuer offen gezeigt. Die Koalition hat zudem einen Fahrplan beschlossen. Die anstehenden Reformen sollen in den nächsten Wochen abgestimmt auf den Weg gebracht werden.
Reformen sind in allen Bereichen notwendig, auch bei der Rente. Bundesbankpräsident Joachim Nagel macht sich für eine umfassende Umgestaltung des Rentensystems stark. Damit verbunden sollte ein höheres Renteneintrittsalter sein. Außerdem rechnet Nagel europaweit mit Zinserhöhungen. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet Klaus Regeneck.
Wegen der aktuell hohen Energiepreise rechne er für das laufende Jahr mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von etwa 2,7%. Und um die Preissteigerung zu begrenzen, würden Zinserhöhungen immer wahrscheinlicher, so Nagel zum Handelsblatt. Angesprochen auf das Thema Rente begrüßte der Bundesbankpräsident das neue Altersvorsorgedepot. Das ersetzt ab kommendem Jahr die Riester-Rente. Es werde die Probleme der Rentenversicherung aber nicht lösen, so Nagel. Das gesetzliche Rentenalter müsse deshalb nach 2031 systematisch an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden.
Die Blockade der Seestraße von Hormus führt möglicherweise dazu, dass Seeleute, die dort festsitzen, von ihren Rädern erpresst werden, Gefahren auf sich zu nehmen. Zuletzt hatte am Sonntag ein griechischer Öltanker die Straße durchquert, nach Gewerkschaftsangaben mit abgeschaltetem Ortungsgerät, um für Angreifer nicht erkennbar zu sein. Aus Athen berichtet unsere Korrespondentin Bettina Weitz.
Bereits im März hatten griechische Reeder Schiffe auf diese Weise durch die umkämpfte Meerenge fahren lassen. Den Angaben zufolge hatten ihre Mitarbeiter unterschrieben, dass sie sich der Risiken bewusst sind und bereit sind, sie auf sich zu nehmen. Gewerkschaftschef Dalakoyorgos dagegen spricht von Drohungen der Reeder, Seeleute, die diese Unterschrift nicht leisten, künftig nicht mehr anzustellen.
Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat angekündigt, in den kommenden 3 Jahren bis zu 1000 Stellen weltweit abzubauen. Davon könnten auch Arbeitsplätze am Standort in Oberkochen im Ostalbkreis betroffen sein. SWR-Reporterin Monika Götz.
Rund 1100 Beschäftigte arbeiten dort bei Carl Zeiss Meditec in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Vertrieb. Wie ein Sprecher des Unternehmens der Deutschen Presseagentur sagte, stünden konkrete Entscheidungen zu Standorten jedoch noch aus und würden in Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretungen getroffen. Teile der Produktion sollen aber in kostengünstigere Länder verlagert werden. Grund für das Sparpaket sind laut Zeiss Meditec anhaltende Schwierigkeiten im China-Geschäft. Die Medizintechnik ist ein Tochterunternehmen des Technologiekonzerns Zeiss.
Die ersten Teilnehmerländer für das Finale des Eurovision Song Contest am Samstag in Wien stehen fest. Neben den Favoriten aus Finnland und Griechenland werden auch Israel, Schweden, Litauen, Polen und Belgien dabei sein. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion Christian Kreuzer.
Sie alle überzeugten die Jury am Abend im ersten Halbfinale. Ausgeschieden sind dagegen Portugal, Georgien und Estland. Deutschland ist als einer der großen Geldgeber des Musikwettbewerbs bereits für das Finale gesetzt. Dennoch trat Sängerin Sarah Engels mit ihrem Song Fire auf und erhielt viel Applaus. Genug Punkte von den nationalen Jurys und dem Publikum erhielt auch Noam Bettan aus Israel mit dem Lied Michelle. 5 Länder boykottieren den diesjährigen Wettbewerb wegen Israels militärischem Vorgehen in Gaza. Mit nur 35 Teilnehmern ist der ESC 2026 der kleinste Wettbewerb seit 2003.
Im französischen Cannes sind die 79. internationalen Filmfestspiele mit einer großen Gala eröffnet worden. Zum Auftakt bekam der Neuseeländer Peter Jackson die goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk. Er führte unter anderem in der Trilogie der Herr der Ringe Regie. Aus Cannes berichtet unser Reporter Jan Tussing.
Peter Jackson hätte sich nie vorstellen können, dass er in seinem Leben mal eine Goldene Palme gewinnen würde. Auf dem französischen Filmfest in Cannes sei er bisher nur zweimal gewesen, aber es waren die wichtigsten zwei Male in seiner Karriere. Das sagte der neuseeländische Regisseur auf der Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes, wo ihm der Schauspieler Elijah Wood die Goldene Ehrenpalme überreichte. Die französische Schauspielerin Ayi Haidara moderierte eloquent und geistreich durch die etwa einstündige Veranstaltung, an deren Ende eine strahlende Jane Fonda den festlichen Saal überraschte.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst noch ein bisschen Sonnenschein, später mehr Wolken. Es fängt an zu regnen. Am Nachmittag können auch kräftige Schauer herunterkommen. Vereinzelt sind auch Gewitter dabei. Die Höchsttemperaturen heute 10 bis 17 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Wir leben in einer Zeit der Multikrisen, Kriege, Existenzängste, Demokratiedämmerung. Die Unsicherheit fordert Politik, Gesellschaft, jeden Einzelnen. Wir müssen resilienter werden. Und damit beschäftigen wir uns in dieser Woche. Resilienz, ein Lieblingswort der Politik. Wie weit sind wir damit? Das ist die Frage. Antworten erhoffe ich mir jetzt von Professor Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz. Er leitet dort das Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Herr Lieb, wer in einem Bewerbungsgespräch was zum Umgang mit Krisen und Extremsituationen in einem Unternehmen sagen soll, wird selbstbewusst erklären, das kriege ich hin. Sind wir so resilient, wie wir vorgeben zu sein?
Ja, ich würde sagen, das ist schon eine Eigenschaft, die die Menschen erstmal primär haben. Ich glaube, wir Menschen wären nie so weit gekommen, wenn wir nicht auch die Fähigkeit hätten, mit schwierigen Situationen bis hin zu Krisen gut umgehen zu können. Und das haben wir auch in vielen Studien gesehen, ja, dass gut 2/3 der Menschen in der Lage sind, auch unter wirklich herausfordernden Stress- und Krisensituationen ihre psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten.
Trotzdem ist ja für viele von uns das Glas immer halb leer. Negativismus steht hoch im Kurs. Woran liegt das denn?
Ja, das liegt darin, dass vieles natürlich, was Resilienz anbelangt, natürlich auch mit Bewertungsprozessen zu tun hat. Das heißt, Stresssituationen, Krisen hängen nicht nur von der Situation ab, sondern auch davon, wie ich sie bewerte.
Was heißt das, wie ich sie bewerte?
Naja, Menschen, die in der Lage sind, in Krisensituationen auch eine Herausforderung zu sehen, etwas Positives zu sehen, auch darin sehen, dass sie vielleicht eine Chance haben, daran zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, also flexibel sind im Denken, die sind auch resilienter.
Resilienz bedeutet, Krisen und Stress gelassen zu bewältigen, sich anzupassen und gestärkt daraus hervorzugehen. Wie kann das gelingen?
Das ist eine Fähigkeit, die die Menschen haben, aber man kann sie auch trainieren. Wir sind also in der Forschung zu der Erkenntnis gekommen, dass eben Resilienz jetzt nichts Angeborenes ist, sondern eben etwas Dynamisches. Das kann sich über die Lebensspanne verändern. Also man kann die Resilienz haben, man kann sie verlieren, man kann sie aber auch wieder gewinnen. Und es gibt viele Faktoren, die man stärken kann, um sich resilienter zu machen.
Sie sagen, man kann Faktoren stärken, um resilienter zu werden, Resilienz ein Stück weit sich antrainieren. Was muss ich denn im Alltag konkret an meinem Verhalten verändern, um resilienter zu werden?
Ich denke, ganz grundsätzlich sind das so Dinge wichtig, eine gute Ernährung zu haben, für einen guten Schlaf zu sorgen, auch zum Beispiel weniger Alkohol zu trinken. Das sind grundsätzliche Dinge, die uns psychisch stabiler machen können. Und die anderen Faktoren sind soziale Faktoren. Also ein ganz starker Resilienzfaktor ist, auf soziale Netzwerke zurückgreifen zu können. Man kann sagen, in guten Zeiten sich vorbereiten und für Freundschaften sorgen, diese pflegen, um dann in der Krise vorbereitet zu sein, ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor. Psychologische Dinge sind flexibel zu sein im Denken, auch etwas Positives zu sehen und sich auch zurückzuerinnern, was man vielleicht früher schon mal in Krisensituationen gemacht hat, wie man die bewältigt hat. Auch das kann man sich stark machen und sich darauf vorbereiten.
Ich habe es schon gesagt, für viele Menschen ist das Glas meistens halb leer und nicht halb voll. Nun waren die Zeiten vor 30, 40, 50 Jahren auch nicht immer rosig. Was können wir vielleicht von unseren Eltern oder Großeltern lernen, mit Krisen umzugehen, sie zu meistern, als Resilienz noch kein Modewort war?
Man hat früher sicher mehr die Zähne zusammengebissen. Man hat sehr wenig über Gefühle geredet. Das waren keine Themen, die angesprochen wurden. Das ist sicher auch nicht das absolut Empfehlenswerte. Ich denke, wir sollten so einen Mittelweg eingehen. Ja, wir haben jetzt hier auch eine zu starke Selbstbeobachtung und zu starke Selbstfokussierung. Und ich glaube, wir sollten einfach einen Blick nach vorne wenden und auch ein bisschen mehr auf die Ziele, auf das, was in der Zukunft ist. Und nämlich diese Orientierung in die Zukunft. Ich möchte was erreichen, ich möchte das schaffen. Ich möchte da meine Energie draufsetzen. Das macht uns eben auch stark. Und zu viel Selbstbeschäftigung kann eben auch schädlich sein.
Vielen Dank, Professor Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz. Er leitet dort das Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Die Serie der Woche in SWR aktuell, Resilienz, ein Lieblingswort der Politik. Wie weit sind wir damit? Heute Nachmittag ab 15 Uhr sprechen wir dann mit Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Ahrweiler. Wie es um die Resilienz der Menschen im Ahrtal bestellt ist, knapp 5 Jahre nach der Flutkatastrophe.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Im Landtag von Baden-Württemberg soll Grünen-Politiker Cem Özdemir heute zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Der 60-Jährige tritt die Nachfolge von Winfried Kretschmann an. Knut Bauer.
Nach wochenlangen Verhandlungen hatten Grüne und CDU Anfang der Woche ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet und damit den Weg freigemacht für eine Neuauflage des grün-schwarzen Bündnisses, das seit 10 Jahren in Baden-Württemberg regiert. Die Grünen hatten mit ihrem Spitzenkandidaten Özdemir die Landtagswahl am 8. März nach einer Aufholjagd knapp vor der CDU gewonnen. Im Landtag haben beide Parteien gleich viele Mandate. Zum neuen Landtagspräsidenten ist bei der konstituierenden Sitzung der bisherige Innenminister Strobel von der CDU gewählt worden. Mit der Wahl von Cem Özdemir wird zum zweiten Mal ein Grünen-Politiker Regierungschef in Baden-Württemberg. Er ist der erste Ministerpräsident mit türkischen Wurzeln.
Nach der Wahl Özdemirs steht seine Vereidigung als neuer baden-württembergischer Regierungschef an. Am Nachmittag übernimmt er dann die Amtsgeschäfte von Winfried Kretschmann. Özdemir und seine Ministerinnen und Minister. Im neuen baden-württembergischen Landeskabinett steckt ganz schön viel Bundespolitik drin, meint Chris Berdrow.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der prominenteste Bundeshauptstadt-Reimport ist natürlich der Chef selbst. Özdemir ist schon seit dem Ampel-Aus vor mehr als einem Jahr im heimatlichen Abklingbecken. In Berlin hat er als fahrradfahrender Minister Akzente gesetzt, um jetzt in Stuttgart zu betonen, dass der Ministerpräsident natürlich Daimler fährt. Meistens. Viel frischere Berlin-Vibes bringen der künftige Kultusminister Andreas Jung und bald Digitalchefin Ronja Kemmer mit nach Stuttgart. Ob die CDU-Politiker Berlin vermissen werden? Im Bundestag sind sie 2 von 630 Abgeordneten. Als Regierungsmitglied haben sie bald weniger Mühe, sich Gehör zu verschaffen. VfB-Fan Ronja Kemmer kann in Stuttgart wieder ein Bundesliga-Top-Team sehen. Beide gemeinsam könnten sich die Bundestagskantine zurückwünschen, denn dort gibt es immer eine sichere Bank, Currywurst in allen Variationen. Was auffällt, Jung und Kemmer stehen nicht für den Berliner Streit. Klimaexperte Jung kann gut mit den Grünen. Kemmer hat dem politischen Gegner im Bundestag empfohlen, aus Songtexten von Taylor Swift zu lernen. It's me, hi, I'm the problem, it's me. Da hat es schon schärfere Attacken gegeben. In Stuttgart und Berlin.
Anmerkungen waren das von Chris Berdrow. Die Bundesregierung will den Einsatz von sogenannten K.O.-Tropfen härter bestrafen. K.O.-Tropfen sind Substanzen, die Täter ihren Opfern heimlich in das Getränk mischen, um sie gefügig zu machen, sie zu belästigen oder zu vergewaltigen. Bei einer Verurteilung soll künftig eine längere Gefängnisstrafe drohen. Jasper Ruppert.
Mindestens 5 statt bisher 3 Jahre soll die Mindeststrafe sein, wenn ein Täter bei einem Raub- oder Sexualdelikt K.O.-Tropfen anwendet. So steht es im Gesetzentwurf von SPD-Bundesjustizministerin Hubig, den das Kabinett heute beschließen will. Dazu sollen 2 Paragraphen im Strafgesetzbuch geändert werden. Bisher gab es bei Raub- oder Sexualdelikten mindestens 5 Jahre, wenn eine Waffe oder ein gefährlicher Gegenstand bei der Tat genutzt wurde. Nun will man hier als 3. Begriff das Wort Mittel ergänzen, um auch K.O.-Tropfen darunter zählen zu können.
In Würzburg beginnt heute der 104. Deutsche Katholikentag. Bis zu 30.000 Besucher werden erwartet, unter ihnen Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Merz und Bayerns Ministerpräsident Söder. Neben Glaubensfragen wird es auf dem Katholikentag auch um die Bedrohung der Demokratie gehen, sagt die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp.
Wir haben einen starken Druck von rechts, fast könnte man sagen, in der Mitte angekommen. Und deshalb ist die Frage, wie Christen damit umgehen, ob sie dem standhalten, ob sie sich zurückziehen. Insofern, für uns ist es ein Katholikentag, der auch ein politisches Signal setzen will.
Der 104. Deutsche Katholikentag in Würzburg dauert bis Sonntag. Im Prozess um sogenannte Mogelpackungen von Milka-Schokolade wird am Vormittag am Bremer Landgericht eine Entscheidung erwartet. Die Verbraucherzentrale Hamburg hatte den Hersteller Mondelez verklagt, weil Kunden auf das verringerte Gewicht der Tafel Schokolade von 100 auf 90 Gramm nicht ausreichend hingewiesen worden seien. Leonard Steinbeck.
Mondelez weist die Vorwürfe zurück. Der Verbraucher könne das Gewicht der Schokolade auf der Verpackung nachlesen, sagte der Anwalt des Unternehmens zum Prozessauftakt im April. Der Vorsitzende Richter hatte in einer ersten Einschätzung Verständnis für die Argumente der Verbraucherschützer gezeigt. Der Hersteller gebe das Gewicht auf den Tafeln zwar ordnungsgemäß an, doch er informiere nicht, dass weniger Schokolade enthalten ist. Außerdem sei die Angabe auf der Vorderseite der Tafeln im Supermarktregal oft verdeckt.
In der internationalen Politik ist heute das wichtigste Thema das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Trump ist auf dem Weg nach Peking. Ein Thema ist der Iran-Krieg, weil China der größte Verbündete des Mullah-Regimes in Teheran ist. Nina Barth.
Trump dürfte versuchen, den chinesischen Präsidenten dazu zu bewegen, seinen Einfluss auf den Iran geltend zu machen, einem für die USA akzeptablen Abkommen zuzustimmen. Weiteres wichtiges Thema sind die Handelsbeziehungen zwischen den beiden rivalisierenden Supermächten. Es gilt als wahrscheinlich, dass Peking den Kauf von zusätzlichen Agrarprodukten wie Sojabohnen ankündigen wird und den Kauf von Boeing-Maschinen. Weitere Themen sind unter anderem die Lieferung von seltenen Erden, die die USA von China brauchen, und auch der Umgang mit künstlicher Intelligenz.
Zurück nach Baden-Württemberg. Die Verantwortlichen des neuen Zentralklinikums Mittelbaden in Rastatt wollen am Nachmittag über drohende Einsparungen informieren. Wegen der Gesundheitsreform des Bundes müssen die fertigen Pläne für den Klinikneubau auf den Prüfstand. Matthias Zurawski.
Möglicherweise muss die Zahl der geplanten Operationssäle und Betten wegen der veränderten wirtschaftlichen Grundlage verringert werden. Ursprünglich soll der Neubau 660 Betten bekommen. Die Gesundheitsreform könnte das Vorhaben durchkreuzen. Unter anderem auch dadurch, dass die Zahl ambulanter Operationen steigen könnte. Heute sollen die Fraktionen im Rastatter Kreistag und im Baden-Badener Gemeinderat informiert werden. Die Ärzteschaft am Klinikum und die Gewerkschaft Verdi haben aufgerufen, trotz des Sparzwangs für Planungssicherheit zu sorgen und in eine hochwertige Gesundheitsversorgung zu investieren.
In Rheinland-Pfalz reden der Landrat des Kreises Alzey-Worms, Heiko Sippel, und die Bürgermeister aller Verbandsgemeinden heute über illegale Müllentsorgung. Grund für das Treffen ist, dass in manchen Orten des Kreises die Vermüllung immer mehr zunimmt. SWR-Reporterin Karin Petzold.
Restmüll und Bauschutt auf einem abgelegenen Parkplatz in der Verbandsgemeinde Aich. Überfüllte öffentliche Abfalleimer in den Ortschaften und Abfall, der daneben liegt. Sowas passiert in der Verbandsgemeinde Wonnegau. Wegen all dieser Vorkommnisse wollen die Verbandsbürgermeister des Kreises Alzey-Worms und der Bürgermeister der Stadt Alzey heute mit Landrat Sippel sprechen, auf der Suche nach einer Lösung des Problems. Denn seitdem im Kreis das Abfallsystem verändert wurde und die Gebühren angehoben wurden, hat auch die illegal entsorgte Abfallmenge zugenommen. So die Meinung einiger Bürgermeister.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.